Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Wir machen mal weiter. Ich gehe in der Zeit mal hier hoch. Wir haben heute jetzt schon einiges gehört. Im letzten Jahr, und da gibt es in diesem Jahr auch schon einen neuen Report, hat die Allianz, und ich glaube, da hatte der Manuel eben auch schon mal drauf verwiesen, von der Allianzversicherung immer so ein Top-Ranking an Geschäftsrisiken. Und das haben sie gerankt. Platz 1, Cybersecurity, wen wundert es, was wir heute hier besprechen. Platz 2, davon auch einhergehend das ganze Thema Betriebsausfall und kaum zu glauben, aber war, beziehungsweise weil ich gedacht hätte, das ist ein bisschen höher, ehrlicherweise sind Naturkatastrophen auf Platz 3, die können wir hier heute nicht besprechen und ist auch gar nicht unser Thema, aber wie man diese Krisen oder diese Cybersecurity-Fälle mit Technologie vorbeugen kann, das schauen wir uns jetzt einmal an mit Lukas, Lukas von Accenture, sorry, komm nach vorne, hi Lukas.
Hallo.
Genau. Genau, einmal Applaus. Genau. Das ist dein
Next and zurück.
Genau. Und okay. Wir schauen uns jetzt einmal an, das ganze Thema Managed
Detection and Response. Genau. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug gehört, was kann passieren, genau. Wie müssen wir uns verhalten, was kostet das am Ende, wen müssen wir benachrichtigen. Jetzt interessiert ja vielleicht auch mal, was kann ich denn tun, damit es im Endeffekt gar nicht so weit kommt. Was für technische Lösungen gibt es auch, was kann ich da tun und da vor allem im Hinblick auf so einen Monitoring-Service.
Technologie hilft ja dabei.
Deswegen. Technologie hilft, es ist Technologie, es sind die Menschen und es sind die Prozesse, die man umsetzen muss, damit am Ende dann Cybersecurity auch gelebt wird.
Genau.
Ich versuche mir mal einen Timer zu setzen, damit ich auch nicht so viel überziehe.
Wir zeigen dir schon.
Okay, perfekt, gut. Dann, ja, ich habe die gleiche Statistik tatsächlich gewählt. Die Top 10 Geschäftsrisiken in Deutschland, Betriebsunterbrechung auf Platz 1, Cybervorfälle mit 40% auf Platz 2. Das eine bedingt das andere natürlich ein bisschen. Das heißt, wenn ich eine Ransomware-Attacke habe, dann ist auch meine Geschäftsbetrieb unterbrochen. Ich kann nicht produzieren, ich kann nichts verkaufen etc. Das heißt, das geht Hand in Hand. Die anderen Themen sind natürlich mehr im Vergleich zu denen jetzt ein bisschen vernachlässigbar. Das heißt, hier haben wir einen Fokus drauf. Genau. Die meisten Attacken laufen tatsächlich ab über Phishing, beziehungsweise die häufigsten Angriffsmethoden ist Phishing. Ransomware-Angriffe mit 29% auf Platz 2, wobei man hier auch wieder sagen muss, die meisten Angriffe laufen auch über Phishing ab. Also ich glaube, über 50% aller Angriffe laufen auch über valide Benutzerkonten ab, von wirklichen Nutzern. Phishing wird immer ausgefuchster, es gibt Social Engineering, die schauen sich bei LinkedIn an, was hat der Geschäftsführer gemacht, wo war der im Urlaub, bauen darum eine Story auf und ich glaube, jeder hatte schon mal einen schwachen Moment, auch wenn es Phishing-Simulationen gibt. Man ist gerade aufgestanden, man holt sich einen Kaffee und man klickt da auf eine E-Mail und ist plötzlich in so einem Phishing drin. Das heißt, hier müssen wir schauen, wie können wir das in den Griff bekommen, wie können wir Ransomware in den Griff bekommen. Und wie können wir dann vermeiden, dass wir am Ende hier auch irgendwo als Headline in den Medien auftauchen? Das heißt, wie kriegen wir es hin, die Angreifer so früh wie möglich in unserem Netzwerk zu identifizieren? Wenn man sich jetzt die Statistik hier anschaut, in den letzten Jahren so im Schnitt um die 200 Tage waren Angreifer im Netzwerk ohne, dass es den Unternehmen auffiel. In 200 Tagen kann ich mich durch alle File-Shares bewegen, ich kann mir alles anschauen, ich kann mir die Server anschauen, ich kann auch in aller Ruhe dann wahrscheinlich mit Brute-Force-Attacken mir auch Privilegien eskalieren, das heißt, ich kann mich im Netzwerk breit machen, ich kann dann meine Ransomware deployen und ich kann dann an einem Freitag vor Weihnachten auf Start drücken und 4 Tage später ist dann das ganze Netzwerk verschlüsselt. Ich glaube, die Gründe, warum es zu einer Zunahme an Cyberangriffen kam, haben wir auch schon eigentlich zur Genüge dargelegt. Umstellung auf Homeoffice, zunehmende Digitalisierung, wir arbeiten viel mehr remote, wir arbeiten unterwegs, wir arbeiten im Urlaub. Cyberattacken als Waffe natürlich auch in politischen Konflikten oder strategischen Konflikten. Der Faktor Mensch ist immer noch einer der größten, ist immer noch das schwächste Glied in dieser Security-Kette. Und wie wir vorhin auch schon gehört haben, Cybercrime as a Service, also Ransomware as a Service. Ich habe nicht mehr nur die großen Gruppen, die attackieren. Ich habe auch kleinere Gruppen, die mit einem Affiliate-Modell versuchen, kleinere Unternehmen anzugreifen. Was wir auch gerade gehört haben, Thema die CISOs, die leben im Auge des Hurricanes quasi. Wenn dann wirklich mal eine Ransomware kommt, dann habe ich ein Riesenproblem. Und wir aus unserer Accenture-Sicht versuchen auch viel mit Leadership-Workshops da auch eine Attention drauf zu bringen. Also wir setzen uns dann hin und fragen, okay, was für ein Breach bringt uns denn auf, oder das Unternehmen auf eine Titelseite? Was sind so die wahrscheinlichsten Angriffsvektoren? Was ist so das schwächste Verteidigungselement da drin? Aber auch, wie schnell würden wir uns erholen, wenn wir dann wirklich einen Angriff haben? Haben wir schon Partner mit dem Boot, die sich mit Incident Response auskennen oder mit Breach Response auskennen? Sind wir jetzt sicher vor Hackern? Sind wir jetzt eine NGO? Dann würde ich sagen, vielleicht. Oder sind wir auch ein Unternehmen, auf das Aktivisten mit einer sozialen Agenda abgesehen haben? Oder generell, klar, Cyberkriminelle oder auch staatliche Angreifer. Und was sind wirklich unsere Crown Jewels im Unternehmen? Was sind unsere Prozesse, die wir schützen müssen? Und dann zeigen wir immer dieses Rad, das ist jetzt im Accenture Lila noch gehalten, aber da stehen dann Themen drauf wie gut sind unsere Defensive-Möglichkeiten? Machen wir Assessments? Wie sind wir mit der Compliance? Und am Ende immer noch die Frage, wie effektiv ist eigentlich unsere Überwachung und die Erkennung und die Reaktion dann am Ende, wenn wirklich ein Angriff läuft. Das kann man dann an dem, oder wir machen das an dem NIST-Framework fest, das NIST-Framework, Cybersecurity-Framework vom National Institute of Standards and Technology. Ich glaube, ich habe mal gelesen, 40% der Unternehmen orientieren sich an dem NIST-Framework, 40 am ISO-Framework und der Rest macht ein bisschen was anderes. Aber da habe ich die Themen Prepare, ich habe die Themen Assess oder Identify, ich habe Protect, ich habe Detect und ich habe am Ende auch noch Respond und Recover. Und aus diesen Pfeilern muss ich quasi einiges an Punkten erfüllen, damit ich am Ende, wenn ich angegriffen werde, wirklich auch eine gute Response habe. Warum stehe ich jetzt hier? Wie ich vorhin schon sagte, ich bin von den Accenture, wir haben eine Partnerschaft mit der Vodafone. Ich bin verantwortlich für unser Security-Portfolio, was wir aufgebaut haben gemeinsam. Zum einen Professional Security Services, das heißt einmalige Services wie ein Pentest, ein Schwachstellenscan, Phishing Awareness, aber auch Managed Security Services und hier vor allem der Lead im Bereich Managed Detection and Response und hier für die Delivery zuständig. Ich weiß nicht, wem Accenture was sagt. Accenture, relativ großer Laden. Wir sind, ich glaube, 740.000 Mitarbeitende weltweit mittlerweile. In Deutschland oder in der Dachregion über 500 Security Professionals, aufgeteilt auf Cyber Strategy, also alle strategischen Themen, Cyber Defense, Themen wie Pentesting, Schwachstellenscans und auf die Managed Security Services. Genau, nur kurz als Überblick, was wir eigentlich machen. Jetzt hatten wir ja vorhin schon gehört, was man zahlt das Lösegeld an die Angreifer, man wurde mit Ransomware gehackt, man kriegt den Code danach, um das Ganze wieder zu entschlüsseln. Oftmals geben aber auch Angreifer dann noch Informationen mit, was hätten wir denn tun können, um nicht gehackt zu werden. Da haben wir so Themen dabei, hatte glaube ich auch Linus Neumann letztes Mal gesagt, das Backup nicht ins gleiche AD zu hängen, das Netzwerk richtig zu segmentieren. Oder auch ein fortschrittliches Endpoint- und Detection-Response-Tool zu implementieren, beziehungsweise weiterzugehen und ein Managed-Detection-Response-Tool in Service zu haben. Es ist extrem komplex. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich da irgendwann mal durchgestanden habe, was es alles gibt. Wir haben Endpoint-Detection-Response, bezieht sich wirklich auf die Endpunkte, auf die Hosts, weil die Hosts sind einfach das Einfallstor Nummer 1 für das Ganze. Hat aber, wenn ich es im eigenen Betrieb habe, natürlich einen hohen Ressourcenbedarf. Ich habe eine hohe Anzahl an Fehlalarmen, über die ich drüber schauen muss. Ist das wirklich ein Angriff oder ist das gerade ein Admin, der was macht, oder ist der User gerade irgendwo unterwegs, wo er vielleicht nicht unterwegs sein sollte, hat sich aber nur verirrt. Das heißt, hier habe ich eine Standalone-Sicherheitslösung, die aber auch von Hackern empfohlen wird. Also wenn ich sowas im Einsatz habe, fällt schon relativ früh auf, wenn ein Hacker auf einem Endpunkt sich breit macht. Ich habe dann auch noch ein Network Detection and Response Also NDR, hier im Scope die ganzen Netzwerkgeräte, fokussiert mehr auf den Traffic, Sichtbarkeit und Transparenz des ganzen Traffics im Netzwerk. Ich kann dadurch Themen sehen wie Lateral Movement, also wenn sich, wir hatten ja vorhin die Kill Chain, wurde uns präsentiert, also wie bewegt sich der Angreifer nach und nach durchs Netzwerk, kann ich darüber sehen. Dann gehe ich einen Schritt weiter und habe ein Extended Detection and Response, abgekürzt XDR. Hier nehme ich mehrere Informationsquellen mit ins Monitoring. Das heißt, ich habe die Endpunkte mit drin, wie beim EDR auch. Ich habe aber auch noch Informationen von den Servern. Ich sammle mir Informationen von den Firewalls ein, von den Proxys, von den Routern, Switches, alles, was mir im Netzwerk Informationen gibt, korreliere diese Informationen und kann darüber durch Anomalien Angriffe detektieren oder detektieren, dass eventuell ja, der eine User nicht mehr der User ist, den er vorgibt zu sein. Und hier habe ich ein ganzheitliches Monitoring, was mir auch über die Response noch die Möglichkeit gibt, im Netzwerk zu reagieren. Wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, dann habe ich das ganze Thema als Managed. Und dann nennt sich es MXDR, also Managed Extended Detection Response. Wirklich ein Outsourcing der kompletten Security-Leistung. Ich habe ein Security Operations Center irgendwo sitzen, was sich 24/7 darum kümmert, auf die Incidents zu schauen, auf die Events zu schauen und mich dann wirklich am Ende zu benachrichtigen, wenn ein Angriff läuft. Dann haben wir die Frage Make or Buy. Das heißt, ich sage, ich möchte mir jetzt ein Monitoring ins Haus holen und ich überlege, mir jetzt so ein Managed Detection Response zu holen. Das heißt, auf der einen Seite ist das ein Security Information und Event Management Tool. Ein SIEM sammelt, aggregiert Warnungen, Meldungen im Netzwerk, analysiert auch selber Netzwerk-Traffic oder Security-Log-Dateien und wirft am Ende einen ganzen Strauß an Warnungen raus. Und dann muss ich intern ein Team haben, was da drauf schaut. Das heißt, ich gucke da rein und ich schaue mir an, ist das jetzt ein False Positive, ist das jetzt wirklich ein Alarm, auf den ich schauen muss oder ist das wirklich hier ein Emergency Incident? Wird hier irgendwo Ransomware deployed? Muss ich sofort die Stecker ziehen? Muss ich die Hosts vom Netzwerk nehmen oder Ähnliches? Und das müsste ich, wenn ich es in-house mache, natürlich 24/7 haben, weil es bringt nichts. Die Hacker arbeiten nicht nur von 5x8, sondern 24/7, am Wochenende auch noch. Das heißt, hier sehen wir ganz klar einen Trend, dass das Ganze zu einem Managed Service geht. Ich lagere das komplett aus. Einfach, weil wenn wir uns den Lebenszyklus jetzt von einem Incident oder einem Sicherheitsvorfall anschauen, vorhin hatten wir die Kill Chain, jetzt ist das der Lebenszyklus. Wir müssen erstmal identifizieren, was ist im Netzwerk passiert. Das heißt, ich brauche hier Ressourcen, die raunschauen, ich brauche Analysten, die sich die Dateien und die Informationen anschauen, mit einem fachlichen Blick mir sagen, okay, hier liegt ein valider Incident vor, hier liegt ein valider Angriff vor, wir müssen jetzt was tun. Dann brauche ich das Know-how, um eine Klassifikation zu machen. Das heißt, ich muss jetzt anschauen, dieser Incident, kann der jetzt so schadhaft sein, dass am Ende das ganze Unternehmen steht oder hat das jetzt nur eine kleine Auswirkung auf mein Daily Business und ich kann mich dann auch im Nachgang noch darum kümmern, das zu unterbinden. Dann brauche ich eine Benachrichtigung, das heißt, wenn ich es intern mache, brauche ich jemand, der die Teams anruft, der sagt, passt auf, wir haben das und das beobachtet, wir haben das und das an der Firewall beobachtet, ihr müsst jetzt in Aktion treten. Das heißt, ich brauche dann die Response and Recovery. Wenn ich das vordefiniert habe, ist gut. Ich brauche aber auch hier komplett die Manpower und das Knowledge, das zu tun. Und am Ende dann natürlich noch den Closure, wenn ich den Sicherheitsvorfall bearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel eine Schwachstelle gepatcht und jetzt ist der Incident geschlossen. Dann habe ich den ganzen Zyklus abgearbeitet. Und das sind jetzt Themen, die man sehr, sehr gut auslagern kann mit so einem Managed Detection and Response Service zum Beispiel, wo man sich einfach die komplette Leistung so ins Haus holt. Das heißt, ich habe eine Datenanalyse, ich habe ein 24/7 Monitoring, ich habe ein SOC mit drin, was wirklich mit Analysten da sitzt und die nichts anderes tun, als die ganze Zeit nur auf die Incidents zu schauen. Das heißt, das Know-how habe ich und das Ganze hat das Ziel, Anomalien im Netzwerk zu erkennen. Ich möchte so früh wie möglich erkennen, dass hier ein User ist, der gar nicht mehr der User, der er vorgibt zu sein. Oder dass vielleicht auch ein Server plötzlich Dinge tut, die er nicht tun sollte. Und das möchte ich früh detektieren, um dann früh wie möglich zu reagieren. Dass wir gar nicht so weit kommen, dass am Ende das ganze Netzwerk verschlüsselt ist oder dass irgendjemand Ransomware deployed hat. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Diese Art von Services, ob es jetzt ein MDR ist oder ein EDR oder ein NDR, sie sammeln Informationen im Netzwerk ein. Das heißt, ich habe verschiedene Informationsquellen. Aus diesen Informationsquellen ziehe ich mir unterschiedliche Telemetriedaten, Security-Log-Dateien aus einem Netzwerk raus. Ich kann das dann tatsächlich on-premise analysieren lassen. Wir gehen den Ansatz, dass wir die komplette Analyse und den kompletten Storage in der Cloud haben. Das heißt, wir schieben alles aus einem Netzwerk in unsere Cloud und analysieren dann diese Logdaten. Das tun wir zum einen mit Standard-Use-Cases, die jetzt jedes CIEM auch hat. Accenture hat noch eine große, sagen wir mal, große Intelligence-Part. Wir haben über 80 Threat-Intelligence-Quellen. Zum Beispiel ein Team bei uns macht nichts anderes, als im Darknet unterwegs zu sein und sich in Foren mit Hackern auszutauschen, neue Schwachstellen in Erfahrung zu bringen. Und diese Informationen werden am Ende dann wieder zu Use-Cases umgewandelt und analysiert. Genauso haben wir natürlich, hatten vorhin gesehen, wie die Angriffe verteilt sind auf US, UK, Deutschland, Spanien, Italien und den Rest der Welt. Viele Angriffe laufen in US ab. Wir haben da auch große Intelligence, wo wir quasi Informationen ziehen, auch zu Zero-Day-Attacks und diese Informationen dann wieder in Use-Cases packen und die Daten, die wir von unseren Kunden eingesammelt haben, immer laufend analysieren, auch auf neue Schwachstellen, auch auf neue Use-Cases. Das heißt, hier kommt die komplette Analyse der Vorfälle und dann haben wir im dritten Schritt die ganzen ja, Incidents, Events, Vorfälle müssen irgendwie analysiert werden. Das heißt, hier haben wir Security Operations Center sitzen, die, wie gesagt, nichts anderes machen den ganzen Tag, als über die Incidents schauen. Und die validieren das Ganze, die klassifizieren das, priorisieren und am Ende eskalieren sie das Ganze auch zu den Kunden und sagen, Achtung, wir haben hier einen Notfall, wir haben hier einen kritischen Incident, dann rufen wir zum Beispiel an. Es gibt die Warnungen, informative Themen, wie zum Beispiel, wie viel Phishing hat man beobachtet, was für neue Schwachstellen wurden publiziert etc. Das kommt per E-Mail und dann kriegt man durch diesen Service ein sehr, sehr gutes Bild von der aktuellen Bedrohungslage und ein gutes Bild darüber, wie steht mein Netzwerk eigentlich da. Oben haben wir noch unsere Genauigkeit, einfach nur mal so als zum Verbildlichen. Wir sammeln 424 Milliarden Logzeilen ein. Da steht dann drin IP, Zeit, welcher Prozess, was wurde analysiert. Aus diesen 424 Milliarden Logzeilen bekommen wir 65.000 potenzielle Incidents. Nachdem unser SOC drüber geschaut hat, haben wir noch um die 8.000 validierte Incidents. Und am Ende wirklich ein Notfall ist es in 201 Fällen. Und diese Arbeit, diese Analyse, dieses Validieren, Klassifizieren und Priorisieren am Ende wird von einem Security Operations Center übernommen, einfach um bei dem Kunden ja, die Ressourcen frei zu machen, dass sie sich um ihr Tagesgeschäft kümmern können. Was jetzt in diesem MDR-Service quasi die Response ist, zum Beispiel wir rufen an, wir sagen, das und das haben wir beobachtet, Sie als Kunden sind näher am Netzwerk, können in erster Linie schneller drauf reagieren als wir. Was man dann noch anbieten kann, je nachdem, wenn ein Kunde ein EDR-Tool hat, also ein Endpoint Detection Response Tool, eine Reaktion auf den Endpunkten zu machen. Also zum Beispiel reinzugehen über eine Cloud-Konsole, zum Beispiel von einem Microsoft Defender und einen schadhaften Prozess zu terminieren, einen Host zu isolieren oder auch Files in eine Sandbox zu schieben, damit man danach eine Forensics machen kann. Und das kann ein SOC in der Regel 24/7 für die Kunden übernehmen. Also das ist ein großer Vorteil. Und wenn wir uns das dann nochmal anschauen, was so die Key Facts sind, wirklich so eine komplett gemanagter Service, gibt die Möglichkeit, einfach diese Flut an Warnungen zu analysieren zu lassen, sich nicht selber drum zu kümmern. Man hat erfahrenes Team, man hat erfahrene Spezialisten im Hintergrund, die auch einfach die Ressourcenlücken füllen. Plus man ist mit so einem Service immer nochmal sagen wir mal, nicht ahead, aber immer auf State of the Art. Was sind gerade Angriffe? Was sind momentan, ja, wie sieht die globale Bedrohungslage aus? Das heißt, damit kann ich schon viel von meiner IT wegnehmen und extern auslagern, einfach mit den Experten, die sich damit auskennen und die nichts anderes machen. Und die Experten in unserem Fall verstehen wir uns immer so ein bisschen als Erweiterung des Teams beim Kunden. Das heißt, wir bringen zum Beispiel einen Service Delivery Lead mit, also einen Ansprechpartner für die ganze Laufzeit, wo man sich kennt, wo man wöchentliche Touchpunkte hat, wo man sich austauschen kann. Andere Anbieter machen das anders, kannst vielleicht über ein Service Center gehen. Wir bringen die Analysten natürlich mit. Wir haben auch noch ein Security Engineering Team im Hintergrund, was sich komplett um die Technik kümmert, die ganze Solution dann am Laufen zu haben und wie gesagt, diese Services, entweder bei uns, bei anderen, komplett gemanagt. Man kümmert sich um nichts mehr, man kümmert sich nur noch um die Anbindung und dann am Ende reagiert man auf die Incidents und auf die Warnungen und Meldungen, die hier rausfallen. Genau. Und ich glaube, jetzt bin ich in den 20 Minuten geblieben. Oh. Ja? Genau. Fragen dazu.
Danke, Lukas. Gibt es Fragen? Genau, erstmal klatschen. Kleines Technologie-Update zu unserem Thema heute. Ich glaube, es gibt keine Fragen.
Keine Fragen?
Oder eine obligatorische Frage gibt es immer, deswegen.
Dankeschön. Bei dem ganzen Sammeln von Daten, das ist ja immer das Schöne und jetzt kommt der Datenschützer, ich bin zwar keiner, aber irgendwo schwebt das im Hinterkopf, der sagt, ja, was machen Sie mit den ganzen Daten? Kann man da personenbezogene Verhaltensmuster erkennen? Kann man Mitarbeiter-Tracking machen? Sie wissen, worauf ich hinaus möchte.
Ja, genau. Wir analysieren auch in unseren Modulen zum Beispiel Userverhalten, aber da geht man hin und nimmt einen Referenzwert, man nimmt einen Durchschnitt von einem User, was der täglich macht. Das ist jetzt aber auf Systemebene. Wir schauen uns nicht an, wie viele Tastenanschläge hat der in Word, wie viele Zeilen hat er in SAP eingegeben. Das interessiert uns nicht. Wir schauen auf die Technologie, auf die Infrastruktur. Und tatsächlich diese Art von Diskussion sehen wir sehr häufig. Wenn man dann aber hingeht und den Mehrwert zu einer Solution auch dem Betriebsrat dann zeigt, okay, wir gehen weg von einer reaktiven Security, ich habe eine Antivirensoftware und die schlägt halt Alarm, wenn irgendwas aussieht wie ein Virus, hin zu einer proaktiven Security, ich schaue aktiv, ja, ist der User noch der er sein soll, wo lockt der sich ein, vielleicht jetzt heute noch in Düsseldorf und eine Stunde später irgendwo in Russland, dann melden wir das und das hat dann wirklich nichts mit einer Nutzerüberwachung zu tun, sondern wir aus Security-Perspektive schauen wir uns die Nutzer an. Und wie gesagt, wir beziehen dazu Security-Log-Dateien. Und die kann man sich im Internet auch mal ein Beispiel anschauen. Das ist dann eine IP-Adresse, ein Zeitstempel, welcher Prozess lief etc. Und wenn das auch ein Betriebsrat versteht, dann sehen Sie, dass der Mehrwert im Schutz für das Unternehmen größer ist, als dann wirklich die Bedenken im Datenschutz. Und bisher bei unseren Kunden konnte man das dann immer verargumentieren und am Ende dann auch sehr erfolgreich implementieren. Ja.
Gut.
Weitere Fragen?
Hat noch jemand eine weitere Frage?
War es zu technisch?
Genau. Ansonsten würde ich jetzt vorschlagen, weil wenn jetzt vielleicht noch keine Fragen sind, dass wir eine schnelle Bio-Break machen in 15 Minuten. Ich habe versprochen, jeder da hat noch mal die Zeit, an seine Gespräche anzuknüpfen. Wir machen hier pünktlich weiter um 9:30 und gehen dann in unsere nächsten beiden Vorträge. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass du da warst.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.